alles nur Zufall und Schlamperei. Da gab die EU-Kommission vor einiger Zeit ihren Schülerkalender 2010-2011 heraus, mit einigen hilfreichen Informationen über Handykostenfallen, Gefahren des Internet. Dieser Kalender verzeichnete auch die wichtigsten jüdischen, muslimischen und hinduistischen Feiertage. Aber Schüler, die schon mal auf die Pfingstferien oder die Osterfeiertage gucken wollten, finden nichts. Die christlichen Feiertage fehlen in diesem von der Europäischen Kommission herausgegebenen Kalender vollständig. Als das deutlich wurde, hieß es, ja, einfach vergessen, tut uns leid. Und um die Ironie komplett zu machen, trug der Kalender auch noch den Untertitel gut informiert, clever entscheiden. Das ist europäischer Humor. Und da gab es wenigstens mal Aufregung und Proteste. Immerhin erscheint der Kalender EU-weit in einer Auflage von 3,25 Millionen Exemplaren, 500.000 allein in Deutschland. Die Kommission soll 5 Millionen Euro dafür ausgegeben haben. Gut, dass es Aufregung gab. Schließlich gehören die christlichen Feiertage noch so zu den letzten Säulen, den letzten Konstanten der abendländischen Kultur. Allerdings hätte die EU nur den heutigen Feiertag vergessen, wäre das vielen wahrscheinlich gar nicht mehr aufgefallen. Himmelfahrt ist wohl neben Buß- und Bettag wahrscheinlich der christliche Feiertag, der am häufigsten vergessen wird und mit dem die wenigsten Zeitgenossen überhaupt noch etwas anfangen können. Schon 1773, also im 18. Jahrhundert, hat Friedrich der Große von Preußen das Fest verboten. Damals so ganz im Geist der philosophischen Aufklärung. Da hat er vorweggenommen, was Heinrich Heine 70 Jahre später in seinem Wintermärchen schreiben wird, 1844, wo Heine sagt, man muss hier auf Erden glücklich werden, von wegen ans Jenseits denken. Und dann hat er ja diesen berühmten Vers geschmiedet, ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen, den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Friedrich Wilhelm II. Hat übrigens den Himmelfahrtstag dann doch wieder eingeführt, 1789. 150 Jahre später schafften die Kommunisten in der DDR den Himmelfahrtstag wieder ab. Und schließlich wurde es für das sowjetische Staatsoberhaupt Leonid Brezhnev schwierig, als er 1977 in der Bundesrepublik einen Staatsbesuch machte, der ausgerechnet auf den Himmelfahrtstag fiel. Da musste ein sowjetischer Fernsehkommentator den Begriff Christi Himmelfahrt übersetzen. Das war natürlich schwierig. Er nannte es dann Tag der Luftwaffe. Inzwischen haben viele aus Himmelfahrt dann einfach, Sie wissen, das Vatertag gemacht. Und sogar in manchen christlichen Gemeinden spielt das Fest kaum noch eine Rolle. Dienstag bekam ich eine Mail, da fragte jemand nach einer Himmelfahrtspredigt. Und er schrieb dazu, ich finde es schade, dass dieses Fest so in den Hintergrund geraten ist, dass sogar viele Gemeinden dieses Fest gar nicht mehr begehen. Warum ist das so? Sicher hängt das auch damit zusammen, dass das Fest auf den ersten Blick wenig griffig ist, also unanschaulich, wenn Sie so wollen. Und dann konnten sich natürlich umso leichter alle möglichen falschen Vorstellungen an dieses Fest dranhängen. Ja, über Weihnachten kann man viel berichten und erzählen, die Krippe, das Baby. Karfreitag haben alle das Kreuz vor Augen. Ostern geht es um ein leeres Grab, um Leinentücher, um die Begegnung mit einem, der leibhaftig auferstanden ist. Und sogar Pfingsten ist ja viel passiert und gibt es eine spannende Geschichte, die man im Kindergottesdienst erzählen kann, mit den Feuerzungen, mit den Fremdsprachen. Da war viel los. Aber Himmelfahrt? Was bringt Himmelfahrt? Was bringt uns Himmelfahrt? Das ist das Thema heute. Was ist da eigentlich geschehen? Was kann man da sehen? Was kann man berichten? Auf den ersten Blick sieht man nicht viel mehr als eine Wolke. Steht auch im Griechischen das Wort Nephele in Vers 9 in Apostelgeschichte 1. Lukas hat ja zweimal über dieses Ereignis berichtet. Am Ende seines Evangeliums und am Anfang seiner Apostelgeschichte. Lukas 24 und Apostelgeschichte 1. Und in Lukas 24, da fasst er das Ereignis zusammen in einem einzigen Vers, 51. Und es geschah, als er, nämlich Jesus, sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Heißt es in der Lutherübersetzung. Und In Apostelgeschichte 1 wird das Ereignis etwas ausführlicher geschildert. Das ist der Text, den Sie jetzt vor sich haben und den wir gemeinsam lesen wollen. Apostelgeschichte 1, die Verse 6 bis 12. Die nun zusammengekommen waren, also die Jünger, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er es gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, also während sie zusahen, kann man übersetzen, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der da heißt Ölberg, und liegt nahe bei Jerusalem, einen Sabbatweg entfernt. Noch einmal also sind die Jünger Augenzeugen. Hier steht in Vers 9 ausdrücklich, während sie zusahen. Und dann gibt es plötzlich nichts mehr zu sehen. Die Wolke wirkt wie ein Vorhang, der sich zwischen Jesus und die Jünger schiebt. Und das ist das Erste, was uns Himmelfahrt bringt. Himmelfahrt bringt uns einen Abschied. Erstens, Himmelfahrt bringt uns einen Abschied. Diese Wolke war wie ein Vorhang gegenüber dem Jenseits. Bestimmt hätten die Jünger gern mehr gesehen, wo denn Jesus nun genau hingeht. Aber das war plötzlich nicht mehr möglich. Warum? Weil Jesus in diesem Moment aus unserer irdischen sichtbaren Welt in Gottes ewige Welt zurückging, die für uns noch unsichtbar ist. 40 Tage war er noch auf dieser Erde gewesen, immer wieder den Jüngern begegnet. Und jetzt kommt der Abschied. Und deswegen wird bei uns symbolisch, um daran zu erinnern, am Himmelfahrtstag auch immer diese spezielle Kerze hier vorne gelöscht, die erinnern soll an die 40 Tage, in denen Jesus zwischen Ostern und Himmelfahrt noch bei den Seinen immer wieder erschienen ist hier auf der Erde. Deswegen hat Herr Donder diese Kerze vorhin nach der Lesung des Evangeliums gelöscht. Das ist der Abschied von Himmelfahrt. Wie das im Einzelnen passiert ist, wie es an dieser Grenze zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt aussieht, das geht uns offensichtlich noch nichts an, sondern es wird eben von dieser Wolke verdeckt. Für die Jünger war das am Anfang bestimmt ein Schock. Von einem Augenblick auf den anderen ist Jesus plötzlich nicht mehr sichtbar da. In diesen 40 Tagen seit Ostern hatten sie ja nun schon einiges Überraschende erlebt, wie Jesus plötzlich in einem Raum erschien, wie Jesus dann plötzlich wieder weg war, wie er sie am Seeufer nach einem Fischzug empfing. Viele beeindruckende Begegnungen, die sie noch mit dem leibhaftig Auferstandenen haben durften. Und jetzt war klar, es wird für längere Zeit dieses auf dem Ölberg die letzte Begegnung gewesen sein, bei denen sie ihn mit den Augen sehen und seine Stimme noch hören können. Ein Abschied. Die bekannte Übersetzung kann so missverstanden werden, als ob Jesus gewissermaßen auf einer Wolke entschwebt wäre. So hat man ja oft den Eindruck, so sieht man es auch in vielen künstlerischen Darstellungen. Wenn man den Text genauer übersetzt, ist eher naheliegend, dass eine Wolke ihn aufnimmt. Also man kann Vers 9 auch so übersetzen: Und als er es gesagt hatte, wurde er, während sie zusahen, aufgehoben, also schon ein Stück so von ihnen weg nach oben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. So kann man das eigentlich wörtlich übersetzen. Eine Wolke nahm ihn auf, weg von ihren Augen. Und das Ganze wird noch deutlicher, wenn wir bedenken, dass die Bibel mit Himmel zwei verschiedene Dinge bezeichnen kann, für die es im Englischen bekanntlich zwei Wörter gibt, Sky und Heaven. Also einmal der atmosphärische Himmel, wo wir dann auch das Firmament damit meinen. Weißt du, wie viele Sternlein stehen an dem weiten Himmelszelt? Das ist nicht wissenschaftlich ausgedrückt exakt, aber jeder weiß, was gemeint ist. Also Sky und dann auf der anderen Seite Heaven, die für uns noch unsichtbare, unerforschbare, höhere Wirklichkeit Gottes. Und Jesus ist jetzt in den Heaven hinübergegangen. Er kann aber von dort aus in unsere dreidimensionale Welt hineinwirken. Das ist wichtig. Und mir hat dabei immer folgendes Modell geholfen. wenn man sich vorstellt, dass es zweidimensionale Wesen geben würde, also die nicht Länge mal Breite mal Höhe, sondern nur Länge mal Breite hätten. Und dann würde ich gewissermaßen meine dreidimensionale Hand auf eine Tischplatte legen. Dann könnten die von meiner dreidimensionalen Hand ja nur eine Fläche wahrnehmen. Und wenn ich sie dann abzöge, dann würden sie sagen, huch, eben war er doch noch da und jetzt ist er weg. Das ist ein ganz, ganz einfaches Bild und ich weiß auch, das ist gefährlich, das hier zu verwenden, weil wir auch Physiker unter uns haben. Ich habe es trotzdem mal riskiert. Aber wenn wir das jetzt auf die nächsthöhere Ebene übertragen, wir Menschen dreidimensional, Länge mal Breite mal Höhe, aber Gottes Wirklichkeit geht weit über unsere Dreidimensionalität hinaus. Sie umgibt uns in gewisser Hinsicht. Aber wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht erfassen, wir sind einfach zu begrenzt dafür. Wir sind eben Menschen. Und darum ist das für uns etwas Geheimnisvolles, dass Jesus plötzlich in die für uns noch unsichtbare Welt Gottes zurückgeht. Aus Gottes Sicht war das etwas völlig Normales. Jesus kam aus der für uns noch unsichtbaren Welt und er konnte in die auch wieder zurückgehen. Und genau das geschah am Himmelfahrtstag. Und man könnte in Anlehnung an das bekannte Weihnachtslied sagen, vom Himmel hoch, da komme ich her. Und Himmelfahrt ist dann umgekehrt, zum Himmel hoch, da gehe ich hin. Das ist Himmelfahrt. Aber nochmal, wie das im Einzelnen geschieht, das überfordert unser momentanes Vorstellungsvermögen. Und so macht Gott einfach es so, dass er einfach einen Vorhang davor schlägt. Und das ist die Wolke. Jesus wird gewissermaßen in diese Wolke hinein aufgenommen und ist dann nicht mehr zu sehen. Und es ist auffällig, die biblische Beschreibung bleibt hier sehr abstrakt. Es ist eben nicht so, wie immer behauptet wurde, dass die Bibel ein primitives Dreistock-Weltbild hätte. Das stimmt einfach nicht. Und schon Salomo war sich dieser menschlichen Begrenzung sehr bewusst und auch dessen bewusst, dass es bei Gott noch ganz andere Dimensionen gibt, als er den Tempel einweihte. Und als er bei der Tempeleinweihung betete, das ist eigentlich auch ein Text, der sich für Himmelfahrt eignet, 1. Könige 8, Vers 27 und 28, ich zitiere nur diesen beiden Verse aus seinem Gebet, da sagt er, aber Gott, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Diese Mehrdimensionalität, der Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie denn dieses Haus, das ich gebaut habe, hier dieser kleine Tempel, obwohl der ganz schön bombastisch war, menschlich gesprochen. Und dann sagt er, wende dich aber zum Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, mein Herr, damit du hörst das Flehen und das Gebet deines Knechtes vor dir. Also einerseits weiß Salomo, Gott ist in unseren dreidimensionalen Wirklichkeitsgrenzen nicht einzufangen. Und andererseits weiß er, Gott will dennoch in unsere dreidimensionale Welt hineinwirken. Und darum wagt er zu beten, wende dich aber bitte zu unserem Gebet. Du Gott, den die Himmel und aller Himmel nicht fassen können. Und auch das Ereignis von Himmelfahrt erinnert uns an diese beiden Aspekte. Jesus ist nicht festzuhalten in unserer dreidimensionalen Wirklichkeit, aber andererseits, er wird weiterhin den Kontakt zu uns halten und er wird einmal wieder sichtbar in diese dreidimensionale Welt eintreten. Und das wird dann wieder, interessanterweise, wieder im Zusammenhang mit einer Wolke passieren. Und damit kommen wir zu unserer zweiten Antwort. Was bringt uns Himmelfahrt? Erstens einen Abschied und zweitens eine Ankündigung. Als die Jünger noch ganz verdutzt der Wolke hinterher schauen, da schickt Gott ihnen plötzlich zwei Boten, die ihnen auf die Sprünge helfen sollen. Und das lesen wir in Vers 10 und 11. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, man kann das wörtlich übersetzen, als sie ihm nachsahen, während er hinging. Während er also wegging, während er also hinter diesen Vorhang der Wolke gewissermaßen von ihnen weg aufgenommen wurde. Als sie ihm nachsahen, während er hinging, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel, also hier ist zum Sky, zum Firmament. Luther hat mal in einer älteren Übersetzung gesagt, was gafft ihr da zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel hingehen sehen. Er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel hingehen sehen. Also, das ist die Ankündigung. Und ich kann mir denken, dass einigen Jüngern in diesem Moment, die kannten sich im Alten Testament aus, die Prophetie von Sacharja 14, Vers 4 eingefallen ist, wo der Messias machtvoll wiederkommt. Und wissen Sie, was in Sacharja 14, Vers 4 steht? Da heißt es, und seine Füße werden zu der Zeit stehen auf dem Ölberg, der vor Jerusalem liegt im Osten. Und wo stehen sie gerade? Auf dem Ölberg. Kein Zufall. Und in einer anderen Prophetie, in Daniel 7, Vers 13 steht, der Menschensohn wird kommen mit den Wolken des Himmels. Also die Wolke, dieser Vorhang, der sich jetzt schließt und der sich dann wieder öffnen wird. Und plötzlich steht Jesus aus der höheren Dimension des Vaters kommend in seiner ganzen Herrlichkeit und Machtfülle wieder in der dreidimensionalen Welt da. Und die Wolke ist ja nicht nur ein Zeichen für diesen Vorhang, sondern zugleich ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Denken Sie an den Durchzug durchs Rote Meer, nicht? Und den Zug überhaupt durch die Wüste, die Wolkensäule, die am Tage ihnen voranging, um ihnen den Weg zu zeigen. Ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und in Jesaja Vers 19, im Zusammenhang eines Gerichtes, heißt es, siehe, der Herr wird auf einer schnellen Wolke fahren und über Ägypten kommen. Also die Wolke immer wieder der Hinweis darauf, Gott handelt, Gott ist da. Und was für eine Ankündigung ist das hier in Vers 11, nicht? Jesus wird wiedergekommen. Und nun wussten sie umso sicherer, er wird die Hand nicht von dieser Welt abziehen. Himmelfahrt bedeutet eben nicht, dass er sich für immer verabschiedet. Jetzt ist er durch den Heiligen Geist bei uns. Aber eines Tages wird er höchstpersönlich wiederkommen. Und dann wird er die Machtfrage sichtbar und endgültig klären für jeden. Und das wird wunderbar werden. Und in diesem Zeitfenster zwischen Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu hat er uns alle als seine Zeugen in diese Welt gesetzt. Das steht ja in Vers 8, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist übrigens auch der Grund, warum er uns nicht gleich zu sich in den Himmel holt, was für uns viel besser wäre. Aber er braucht uns noch hier, er will uns noch hier einsetzen als seine Zeugen. Und liebe Gemeinde, was für eine Ehre bedeutet das für uns, dass wir ein Teil dieser Bewegung sein dürfen, die seinerzeit mit den Aposteln begonnen hat und die bis heute nicht zum Stillstand gekommen ist. Und manchmal stehen wir in der Gefahr, mutlos zu werden, weil wir einfach auf unsere kleinen Kräfte sehen und auf die großen Widerstände, die es gibt und auf unsere ganzen Begrenzungen und dann der große Auftrag, der uns überfordert. Und manchmal ziehen wir uns dann gedanklich zurück oder praktisch und sagen, ach, das wird nichts mehr mit uns. Aber mit diesen Versen will der Herr Jesus auch uns ganz viel Mut machen. Er will sagen, du arbeitest im Auftrag eines allmächtigen Herrn, der wiederkommen wird. Hab keine Angst, lass dich nicht einschüchtern. Er wird wiederkommen als der endgültige Sieger. Das steht fest. Und liebe Gemeinde, in dieser Situation sehen wir auch, welche Bedeutung die Lehre von der Wiederkunft Jesu Christi hat. Da geht es ja nicht darum, unsere Neugierde irgendwie zu befriedigen über irgendwelche Zukunftsvisionen, sondern es geht darum, uns diese Zuversicht, diesen Mut zu geben, den wir so dringend brauchen. Er kommt wieder. Das steht fest. Und vergessen wir nicht, als die Jünger das zum ersten Mal hörten, da war ja von großer Gemeinde, da war ja von riesiger Weltmission noch überhaupt nichts zu sehen. Das war ja so eine kleine Truppe da am allerersten Himmelfahrtstag auf dem Ölberg dort. Die fühlten sich bestimmt auch einfach nur überfordert. Aber schon bald wird von dort eine Bewegung ausgehen, eine Bewegung, die ohne jegliche Gewalt die Welt aus den Angeln hebt. Eine Bewegung, die selbst mächtige römische Kaiser in die Defensive treibt. Das ist die Truppe, das ist die Familie, zu der auch wir gehören dürfen. Und liebe Gemeinde, es gibt Momente, da spürt man richtig, da kann man fast mit Händen greifen, wozu diese Truppe auch heute fähig ist. Und wie sie schwierige Situationen mit Gottes Hilfe bewältigen kann. Was für eine Ehre, zu dieser Gemeinde gehören zu dürfen. Wo liegt unser Geheimnis? Warum haben wir als Christen schon jetzt Möglichkeiten, die anderen verschlossen bleiben? Auch das hat mit Himmelfahrt zu tun und das ist das Letzte, was wir hier sehen werden. Himmelfahrt bringt einen Abschied, Himmelfahrt bringt eine Ankündigung für die Zukunft. Und drittens und letztens, Himmelfahrt bringt eine Absicherung schon für die Gegenwart. Eine Absicherung schon für die Gegenwart. Das ist das Letzte, was wir hier festhalten. Darum sind die nämlich nicht verschüchtert auf dem Ölberg geblieben, sondern sie sind dann wieder zurück in ihren Alltag gegangen. Vers 12, ne? Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der da heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem. Sie sind fröhlich zurückgegangen. Und Lukas 24 beschreibt auch, dass das mit großer Freude geschah. Hören Sie mal, wie Lukas das in Vers 52 sagt. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Warum? Weil ihnen so langsam aufging, dass Himmelfahrt eben nicht nur Abschied bedeutet, eben nicht nur Ankündigung für die Zukunft, sondern auch Absicherung für die Gegenwart. Das durften sie begreifen. Das durften sie festhalten. Und das hat sich sicherlich immer stärker bei ihnen durchgesetzt. Sie wussten, wir haben jetzt Himmelfahrt, wir haben jetzt einen Stellvertreter im Himmel. Das ist die neue Wirklichkeit. Wir haben jetzt einen Stellvertreter im Himmel. Und schauen Sie, genau deshalb hat Jesus dort auf dem Ölberg auch seine Hände aufgehoben und die Jünger gesegnet. Das steht in Lukas 24, Vers 50. Er führte sie aber hinaus, also dieses Himmelfahrtsgeschehen, und hob die Hände auf und segnete sie. Das geschah auch bei diesem Himmelfahrtsanlass. Deswegen ist es gut, Lukas 24 und Apostelgeschichte 1 immer zusammenzusehen. Und damit wollte er sagen, ihr bleibt unter meinem Schutz. Ihr bleibt unter meiner Obhut. Und die Jünger als fromme Juden haben dieses Zeichen der segnenden Hände verstanden. Das war ja nicht einfach nur eine leere Handlung, sondern normalerweise wurde der Segen vom Priester erteilt und der Priester war der Stellvertreter im Tempel. Er musste stellvertretend für das Volk die Opfer bringen. Und jetzt macht Jesus deutlich, ich segne euch und ich bin euer wahrer Priester. Ich bin euer wahrer Stellvertreter und ich gehe als euer Stellvertreter nicht nur für euch in den Tempel, um das Opfer zu bringen, sondern ich gehe für euch in den Himmel, um vor dem Thron Gottes selbst für dich zu erscheinen. Und das ist die große Absicherung, die wir von Himmelfahrt haben. Wie Hebräer 9, Vers 24 sagt, Christus ist in den Himmel selbst hineingegangen, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen, für uns, für dich, wenn du zu Jesus gehörst. Man hat immer wieder überlegt, warum in der frühchristlichen Kunst Jesus so oft als der Segnende gezeigt wird, in den Katakomben, in den alten Kirchen, immer wieder Jesus als der Segnende mit den segnenden Händen. Es ist auffällig. Die Antwort könnte hier am Himmelfahrtstag zu finden sein. Das war sozusagen das letzte Bild, was sie von ihm im Kopf behalten haben. Das war der letzte Eindruck, als sie ihn das letzte Mal leibhaftig gesehen hatten. Der Jesus mit den segnenden Händen, der sagt, ich bin euer wahrer Priester, ich bin euer Stellvertreter und ich trete für euch ein vor dem Vater. Was für eine Absicherung für die, die durch den Glauben zu Jesus gehören dürfen. Ich darf noch mal daran erinnern, ihr Lieben, Gottes für uns noch unsichtbare Welt, die ist nicht meilenweit von uns entfernt, die ist nicht JWD, ganz weit draußen, sondern sie beginnt direkt hinter unserer sichtbaren Welt, wenn man so will. Sie umgibt uns gewissermaßen, sie durchdringt unsere Wirklichkeit. Und deswegen würden wir gar nicht verstehen, dass man zu Jesus beten kann, wenn es Himmelfahrt nicht gäbe. Würden wir gar nicht Himmelfahrt bringt uns nicht in Erklärungsnotstand, sondern wir wären ohne Himmelfahrt in Erklärungsnotstand. Weil wir nicht wüssten, wie ein auferstandener Jesus uns heute jederzeit nahe sein kann. Verstehen Sie, wir brauchen diese Wirklichkeit, die Gott uns hier enthüllt. Und wir haben das ja auch in dem Vers vorhin gesungen, Vers 6. Du kannst alles aller Orten jetzt erfüllen und nahe sein. Du kannst alles aller Orten jetzt erfüllen und nahe sein. Jetzt, das heißt, das ist jetzt nach Himmelfahrt erst möglich. Und das bedeutet, an Himmelfahrt nimmt uns Gott nichts, sondern an Himmelfahrt gibt uns Gott eine neue Wirklichkeit dazu. Eine neue Möglichkeit, eine neue Nähe. Überlegen Sie, vor Himmelfahrt, solange Jesus als Mensch unter Menschen lebte, solange er diese Begrenzung freiwillig auf sich nahm, da konnte man ihn sehen, da konnte man seine Stimme hören, Da konnte man von Zeit zu Zeit, wenn man gerade da war, seine Hand schütteln. Das war alles möglich. Man konnte mit ihm essen, mit ihm trinken. Aber Jesus konnte nicht überall zugleich sein. Das war eine Begrenzung, die er freiwillig auf sich nahm. Und seit Himmelfahrt gilt, er kann uns jetzt jederzeit, überall und in jeder Sekunde hören, sehen, eingreifen. Seit Himmelfahrt hört Jesus jedes Gebet. In Tokio, in Sri Lanka, in Sambia, in New York, in Isernhagen, hier bei uns, überall. Seit Himmelfahrt ist er immer ansprechbar. Das ist seitdem Wirklichkeit. Und Gott erklärt uns durch Himmelfahrt, warum es jetzt so ist. Also Himmelfahrt bedeutet nicht nur Abschied. Himmelfahrt bedeutet nicht nur Ankündigung für die Zukunft, sondern Himmelfahrt bedeutet Absicherung für die Gegenwart. Und schauen Sie, diese neue Qualität seiner Nähe hat Jesus der Maria schon kurz nach der Auferstehung einmal erklärt. Das ist ein ganz hochinteressanter Vers in dem Johannes 20, Vers 17. Vielleicht ist Ihnen der schon mal aufgefallen. Da will ich Sie noch kurz darauf hinweisen. Als Jesus, der Auferstandene, der Maria begegnet, da sagt er zu ihr, rühr mich nicht an. Erinnern Sie sich dran? Einige Übersetzer haben daraus gemacht, rühr mich ruhig an, denn ich bin noch nicht aufgefahren. Aber da steht wirklich im Text, rühr mich nicht an. Und Jesus erklärt auch, warum. Er sagt, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Ich fahre aber auch auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Warum sagt er dort, rühr mich nicht an? Er will ihr sagen, halte mich nicht fest. Nicht fest in diesem Zustand, in dem du mich bisher gekannt hattest. Dass ich nur auf der Erde bin. Womöglich hat Maria in ihrem Glück und in ihrer Freude Jesus gar nicht mehr loslassen wollen. Das kann man ja verstehen, dass Maria Jesus nicht mehr loslassen wollte, wo sie ihn jetzt endlich wieder hatte. Jesus war kein Geistwesen. Er hatte einen Körper, den man anfassen konnte. Und er gibt Maria eine Begründung. Er sagt, ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das wird erst 40 Tage nach Ostern passieren. Und damit sagt er Maria, Maria, du wirst mich hier auf dieser Erde noch sehen. Ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Mein Werk ist noch nicht abgeschlossen. Aber er sagt auch Maria, du musst mich nicht ängstlich mit deinen Händen festhalten, denn in Zukunft werde ich dir und den Jüngern doch noch viel näher sein, als es früher der Fall war. Noch bin ich nicht aufgefahren zum Vater, aber bald werde ich auffahren zum Vater, Maria. Und dann wird meine Nähe zu euch noch eine ganz andere Qualität haben. Klammer dich doch nicht an diesen irdischen Zustand. Es wird noch viel besser werden, Maria. Nach der Himmelfahrt werde ich euch noch viel, viel mehr geben können als zuvor. Ich werde euch noch viel umfassender begleiten können. Nach der Himmelfahrt wird dann gelten, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber eben erst nach Himmelfahrt und wegen Himmelfahrt und durch das Tor von Himmelfahrt hindurch. Man könnte denken, wahrscheinlich hat Maria sich das so vorgestellt, Jesus ist ins Leben zurückgekommen wie ihr Bruder Lazarus. Einige Tage vorher dort auf dem Friedhof von Bethanien. Aber zwischen der Auferweckung von Lazarus und der von Jesus gab es ja einen fundamentalen Unterschied. Das ist uns doch klar. Lazarus war einfach in diese vergängliche Welt zurückgekommen. Lazarus hatte einen sterblichen Körper zurückerhalten. Aber bei Jesus war das ganz anders. Er war seit der Auferstehung eben nicht mehr an diese Welt gebunden. Seine Heimat war nun wieder der Himmel. Und Jesus hatte einen sichtbaren, einen berührbaren Leib. Aber sein Leib war nun nicht mehr sterblich. Jesus war nicht einfach ins diesseitige Leben zurückgekehrt, sondern seine Auferstehung war der Durchstoß zum ewigen Leben. Und er hatte diesen neuen Leib, der nicht mehr zerstört und krank werden kann. Und darum sagt er Maria, halt mich nicht fest. Maria, klammere dich nicht ängstlich an mich. Ich bin noch nicht zu meinem Vater aufgefahren, aber wenn ich es bald tun werde, wenn mein Werk auf dieser Erde in 40 Tagen abgeschlossen sein wird, wenn ihr mich für eine gewisse Zeit nicht mehr leiblich sehen werdet, dann werde ich wieder in meiner göttlichen Machtposition sein. Und dann werde ich euch noch ganz anders helfen können. Dann werde ich euch auf ewig nahe sein. Dann werde ich euch in keiner Sekunde mehr fern sein. Das ist die Botschaft von Himmelfahrt. Und das ist das große Ausrufezeichen, das Jesus an diesem Tag setzt. Und merken Sie, wie Jesus an dieser Stelle genauso von unserer Situation spricht, von deiner Situation, wenn du zu Jesus gehörst. Ihn leibhaftig berühren zu können, das hatte Maria uns voraus. Aber diese umfassende Nähe, diese umfassende Macht, die der Auferstandene seit Himmelfahrt hat, die ist auch uns zugänglich. Und seit Himmelfahrt sind wir in der gleichen Situation wie die Jünger. Seit Himmelfahrt können wir Jesus überall und in jeder Sekunde durch das Gebet anrufen und erreichen. Und wir wissen, dass er aus seiner unsichtbaren, für uns noch unsichtbaren Welt, die werden wir einmal sehen, jederzeit in unsere dreidimensionale, kleine Wirklichkeit eingreifen kann. Er kann jederzeit Umstände ändern. Er kann jederzeit Menschen in bestimmter Weise an bestimmte Orte schicken. Ihm ist nichts, aber auch gar nichts mehr unmöglich. Er ist der Herr. Und die Auferstehung von Jesus war kein bisschen unrealer als die von Lazarus, sondern sie war noch viel, viel großartiger. Und seitdem ist alles gut. Und das bedeutet für uns nun die größte Absicherung, ihr Lieben, die man sich denken kann. Und Karl Hartenstein hat das einmal ein Theologe in einer Predigt über Himmelfahrt gesagt. Er hat gesagt, das ist das Herrliche an diesem Himmelfahrtsfest. Dass diese Zeit, durch die wir gehen, trotz allem, was wir erlebt, gehört und getan haben, trotz aller Not, will er damit sagen, eine Zeit unter dem offenen Himmel ist. Und über all den Todesgräbern, den Lagern, den Abgründen menschlicher Verkommenheit leuchtet seit diesem Tag der offene Himmel. Leuchtet seit diesem Tag der offene Himmel. Himmel und Erde, sagt das Himmelfahrtsfest, gehören wieder zusammen. Die Erde hat eine offene Tür nach oben. Das ist die Botschaft, das ist die große Absicherung, die dieser Tag uns allen bringt. Und unser Stellvertreter im Himmel, der ist dort nicht einer von vielen, sondern der hat eine sehr, sehr starke Machtposition. Der Evangelist Markus fasst das Himmelfahrtsfest in einem einzigen Satz zusammen. Er sagt in Markus 16, Vers 9, nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Punkt. Damit ist eigentlich alles gesagt. Damit ist alles gesagt. Die Rechte Gottes ist nicht der goldene Stuhl an Gottes rechter Seite, sondern damit ist die Macht Gottes gemeint. Überall eingreifen, alles kontrollieren zu können. Du kannst alles aller Orten nun erfüllen und nahe sein. Meines armen Herzens Pforten stelle ich offen, komm herein. Aber auch mir willst du nahe sein, Jesus. Er, der Mächtige. Und Helmut Thielicke hat einmal gesagt, dieses Herz Gottes, das des Erbarmens voll ist, hat nun die Herrschaft über unsere Erde inne. Dieses Herz, das des Erbarmens voll ist, hat nun die Herrschaft über unsere Erde inne. Und ihr Lieben, darum können wir jetzt sehr geborgen durchs Leben gehen, wenn wir zu Jesus gehören. Das ist nicht irgend so ein christlicher Beruhigungsspruch, dem wir uns wie ein Pflaster auf die Nöte unseres Lebens kleben. Sondern andere mögen sich mit ihrer Macht aufspielen. Andere mögen den Überlegenen nach außen hin geben wollen. An Jesus wird ihre Macht scheitern. An Jesus muss ihre Macht ihre Begrenzung finden. Sicher, noch ist die Macht Jesu dem natürlichen Auge oft verborgen. Genauso wie Jesus selbst. Und noch ist der Himmel uns verborgen. Das sagt die Bibel ja auch sehr deutlich. Wir wandeln noch im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5. Und doch blitzt diese Macht Jesu manchmal auf. Manchmal auch in ganz, ganz praktischen, alltäglichen Situationen. Und wir dürfen wissen, diese Verborgenheit wird nicht ewig dauern. Denn so, wie er an Himmelfahrt gegangen ist und wie die Wolke der Vorhang wurde, der ihn vor unseren Augen wegnahm, so wird sich dieser Vorhang einmal wieder öffnen, wenn er wiederkommt. Und dann wird der König Jesus auf die Bühne dieser dreidimensionalen Welt als Herrscher treten. Und dann werden alle Fragen beantwortet sein. Und dann werden auch die letzten Spötter ihren Mund halten und sich vor ihm beugen müssen. Und dann wird aus dem heimlichen König der offensichtliche König werden, vor dem sich alle Knie beugen. Und dann wird Jesus seine Leute endgültig in den Himmel holen. Und die Jünger wissen das. Die werden in diesem Moment das noch nicht alles in seinem ganzen Umfang begriffen haben. Aber sie haben den Kern wohl verstanden. Und darum endet dieser für sie so erschreckende Himmelfahrt in einer großen Freude. Und sie gehen nach Jerusalem zurück, weil sie wissen, er ist da und er wird uns nachholen. Und er geht schon jetzt mit uns und wir sind abgesichert dadurch, dass unser Herr, dass unser großer Stellvertreter Jesus Christus, dass unser hoher Priester, dass unser Hirte in jeder Sekunde bei uns ist. Wir haben jetzt einen Stellvertreter im Himmel. Wenn du zu Jesus gehörst, hast du einen lebendigen Stellvertreter im Himmel, der zur Rechten Gottes sitzt. Ist dir das jeden Tag klar? Wir wollen uns das immer wieder von der Bibel wirklich sagen lassen. Und deswegen ist dieses Himmelfahrtsereignis so wichtig, so großartig. Himmelfahrt sichert uns den Ertrag der Auferstehung, wenn Sie so wollen. Weil der Auferstandene für uns erreichbar ist, für uns zugänglich ist. Und weil der Auferstandene alle Macht hat, jetzt unsere Anliegen zu vertreten. Wir dürfen ihm gehören. Und weil der Auferstandene uns sogar eine Wohnungsgarantie im Himmel gibt. Er ist ja schon dort und er sorgt dafür, dass du eine Wohnungsgarantie im Himmel hast, die dir keiner mehr wegnehmen kann. Und damit schließt sich unser Kreis und wir kommen zum Schluss. Sie erinnern sich an Friedrich den Großen, Friedrich der Zweite, der den Himmelfahrtstag verbot. Friedrich der Zweite lebte in einem Umfeld von Leuten, die diese ideologischen Perspektiven der philosophischen Aufklärung propagierten. Wir glauben nur das, was wir sehen. Unser Verstand ist unsere letzte Instanz. Das war so das Umfeld von Friedrich dem Großen schon im 18. Jahrhundert. Und deswegen gab er öfter Tischrunden, an denen auch atheistische Philosophen teilnahmen, zum Beispiel der französische Spötter Voltaire. Und eines Tages in einer Tischrunde Friedrichs des Großen sagte Voltaire so in seiner großkotzigen Art, ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler. Das hörte ein frommer Ratsherr aus Kleve, der an diesem Tag auch zur Tafel des Königs geladen war. Er räusperte sich kurz und er sagte dann, wie die Überlieferung berichtet, nun, Sir, Sie sind hier im Preußischen. Und da muss jeder, der etwas verkaufen will, erstmal sein Eigentumsrecht daran nachweisen. Also können Sie mir nachweisen, dass Sie einen Platz im Himmel haben. Und wollen Sie ihn dann noch verkaufen, so würde ich Ihnen jede Summe dafür zahlen, um diesen Platz zu bekommen. Und man sagt, dass Voltaire sehr verlegen geschwiegen haben soll. Das war sein Problem. Er besaß keinen Platz im Himmel. Denn diesen Platz bekommt man nicht durch Geld, diesen Platz bekommt man nicht durch philosophischen Ruhm, nicht durch akademische Leistungen, nicht durch gute Werke, nicht durch ein vermeintlich moralisches Leben, auch nicht durch irgendwelche religiösen Übungen, sondern diesen Platz im Himmel bekommen Sie nur durch Beziehungen. Und zwar durch eine einzige Beziehung. Durch die persönliche, lebendige Beziehung zu dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Er allein kann die Tür öffnen. Er ist die Tür zum Himmel. Und wenn du durch diese Tür hineingegangen bist, wenn du dein Leben an Jesus bindest, dann darfst du sicher sein, du hast die Wohnplatzgarantie für die Ewigkeit. Aber, und auch das will Himmelfahrt uns ganz fest ins Herz schreiben, du hast auch jetzt schon, du hast heute schon am 1. Juni oder am 2. Juni und am 3. Juni und an allen Tagen, die noch kommen werden bis zum Ende deines Lebens, hast du eine offene Tür zum Himmel, weil der Stellvertreter Jesus Christus, dem du gehörst, für dich eintritt und weil er alles gut machen wird. Ihm sei dafür die Ehre. Amen.